Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Freitag, dem 22. August. Schön, seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen. Die gestrige Stadtratssitzung stellte die Weichen für die Überbauung des Gaswerkareals. Der Gaskessel ging erleichtert aus der Sitzung hervor. Enttäuschung gibt es bei der Arnstadt.
Das ist natürlich irgendwo bitter, so als, sag mal, normal oder irgendwie als Zwischennutzung eingestuft zu werden, weil ich glaube, dass den Status dieses Orts in der Stadt verkennt.
So ein Bewohner der Arnstadt. Und dann 22 Feminizide in der Schweiz. Das ist ein Rekordhoch. Blerte Berisha ist Co-Geschäftsleiterin der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein. Sie fordert endlich Maßnahmen.
Ein Feminizid ist die Spitze dieses gesamten Gewaltsystems, dieser gesamten patriarchalen Gewaltstruktur, in der wir uns befinden.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit Nachrichten aus dem Ausland. Simon Keller mit den Details.
In einer gemeinsamen Erklärung haben 21 Staaten den von Israel beschlossenen Siedlungsplan im besetzten Westjordanland scharf verurteilt. SRF berichtet, das Vorhaben sei inakzeptabel und einen Verstoß gegen das Völkerrecht, hieß es darin. Die Unterzeichnenden fordern mit Nachdruck, dass die Entscheidung sofort rückgängig gemacht werde. Das Siedlungsprojekt sieht über 3000 neue Wohnungen vor und würde das von Israel besetzte Westjordanland faktisch in zwei Teile schneiden. Laut Berichten des SRFs hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Billigung eines Plans zur Einnahme der Stadt angekündigt, aber gleichzeitig neue Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Hamas in Aussicht gestellt. Weiter hat die israelische Armee Spitäler und internationale Organisationen im Norden Gazas aufgefordert, sich auf eine Evakuation in den Süden vorzubereiten.
Philipp Lazzarini, der Leiter des UNO-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA, legt sein Amt nach Ablauf seiner Amtszeit im März nieder.
Der 61-Jährige aus La Chaux-de-Fonds gab dies am Donnerstag auf einer vom Schweizer Presseclub organisierten Konferenz in Genf bekannt. Die Zeitungen Le Temps und Le Courrier berichteten darüber. Zwei Amtszeiten, das sei genug, erklärte der UNRWA-Chef auf eine Frage zu seiner Zukunft. Der Generalkommissar des UNO-Palästinenser-Hilfswerks zeigte sich in Bezug auf die aktuelle Offensive der israelischen Armee auf die Stadt Gaza resigniert. Er sagte, es ist ein Konflikt, in dem wir bald alles gesehen haben werden. Eine dystopische Welt, so Lazzarini. Seit Beginn der Aggressionen Israels in Gaza sei die UNO-Agentur im Visier der israelischen Behörden. Diese werfen UNRWA-Mitarbeitenden vor, Verbindungen zu islamistischen Gruppen zu haben. Israel hindert die humanitären Konvois der UNRWA daran, nach Gaza zu gelangen. Darüber hinaus haben mehrere Geberländer der UNRWA, darunter auch die USA, ihre Zahlungen an die Flüchtlingsagentur ausgesetzt. Eine Entscheidung, die die Organisation nach Lazzarini in eine existenzielle Finanzkrise gestürzt hätten.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Weltorganisation für Meteorologie WMO warnen vor extremer Hitze für ArbeiterInnen.
Ein heute erschienener Bericht der WHO und WMO zeigt auch technische Leitlinien mit dem Titel Klimawandel und Hitzestress am Arbeitsplatz. Sie stützen sich in diesem Bericht auf 5 Jahrzehnte Forschung und Erkenntnisse. Diese zeigen, dass die Gesundheit und die Produktivität von Arbeitnehmenden durch steigende Temperaturen stark beeinträchtigt werden. Insbesondere ArbeiterInnen in Bereichen wie Landwirtschaft, Bauwesen und Fischerei. Zunehmende Hitzeperioden führen auch zu Gesundheitsproblemen für gefährdete Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern, für Kinder, ältere Menschen und einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, so der Bericht. Dr. Jeremy Farrar, stellvertretender Generaldirektor der WHO für Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und Gesundheitsversorgung, erklärte, der neue Bericht mit den Leitlinien biete praktische, evidenzbasierte Lösungen, um Leben zu schützen. Die WMO berichtet, dass 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war.
In die Schweiz. Am Flughafen Zürich ist heute Nachmittag ein Streik geplant.
Die Mitarbeitenden des Bodendienstleisters Airline Assistance Switzerland kündigten den Streik für heute um 2 Uhr an. Die AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, LOT, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von 14 Uhr bis Betriebsschluss würde die AAS insgesamt 35 Flüge abfertigen. Vom Streik betroffen sind gemäß einer VPOD-Mitteilung insgesamt 17 Flugverbindungen. Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr mitteilte, hat AAS vor mehr als 2 Wochen ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeitende könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan. Die Medienstelle des Flughafens Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA einen entsprechenden Bericht der Zeitung Blick. Demnach habe man Kenntnis von den Streikplänen der Gewerkschaft und der Angestellten von Airline Assistance Switzerland.
Das Bundesasylzentrum in Steckborn wird wieder eröffnet.
Mitte September soll die unterirdische Anlage in der Ostschweiz wieder eröffnet werden. Das teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Die Anlage im Kanton Thurgau seien im Januar dieses Jahres zusammen mit weiteren 8 BATs in der Schweiz temporär geschlossen worden. Dies, weil die Asylgesuchseingänge im Winterhalbjahr merklich zurückgegangen seien, so das SEM. Der Betrieb der Anlage ist bis Ende 2025 vorgesehen. Mit dem Betrieb der Struktur beauftragte das SEM die Asylorganisation Zürich AOZ für die Sicherheitsbelange wird die Securitas AG mandatiert. Nach der Inbetriebnahme des BATS Steckborn stehen dem SEM schweizweit rund 7500 Unterbringungsplätze zur Verfügung.
Und zu Nachrichten aus Bern. Die Regierung des Kantons Bern plant steuerliche Entlastungen.
Der Regierungsrat rechnet im Budget 25 mit einem Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von über 240 Millionen und einer Neuverschuldung von 9 Millionen. Über den gesamten Planungshorizont 25 bis in das Jahr 28 resultiert ein Schuldenabbau von über 340 Millionen. In der Planung 2025 bis 2028 sind steuerpolitische Maßnahmen von bis zu 369 Millionen pro Jahr berücksichtigt. Zwar sehe das am Freitagmorgen vorgestellte Budget keine Steuersenkung vor, bis in das Jahr 30 solle aber die Steuerbelastung im Kanton Bern um jährlich wiederkehrend eine halbe Milliarde Franken sinken. Die Steuerstrategie des Kantons Bern sehe vor, dass sich dieser bei der Steuerbelastung für natürliche und juristische Personen in Richtung Mittelfeld der Kantone bewegt. Der bernische Finanzhaushalt befände sich trotz geplanter Steuersenkungen und rekordhoher Investitionen im Gleichgewicht, so der Regierungsrat.
Nun zu Nachrichten aus dem Berner Stadtrat. Eine Motion der Fraktion Grünes Bündnis Junge Alternative fordert klare Leitlinien für Polizeieinsätze an Kundgebungen. Stadträtin Lea Bill vom Grünen Bündnis begründet dies folgendermaßen.
Es gibt zahlreiche Beispiele, wie Demos unterschiedlich behandelt werden. Aus unserer Sicht ist nicht ersichtlich, wieso, woher diese Unterschiede kommen bzw. wie sie sich erklären lassen.
Unterschiedlich sei nicht nur das Verhalten der Polizei auf der Straße, es gäbe auch eine Ungleichbehandlung bei der Bewilligungspraxis.
Es gibt also hier eine doppelte Ungleichbehandlung. Diese Ungleichbehandlung ist demokratiepolitisch höchst problematisch. Zudem werfen Polizeieinsätze immer wieder Fragen auf, gerade aufgrund ihrer Härte, wie sie gegen DemonstrantInnen vorgehen und wie Mittel wie Tränengas, Wasserwerfer, Gummischrot und neu auch Schlagstöcke eingesetzt werden.
Als jüngstes Beispiel erwähnte Lea Bill die Palästina-Demo vom 24. Mai, doch gäbe es zahlreiche Beispiele. Es reiche nicht aus, im Nachgang nach Polizeieinsätzen Fragen zu stellen. Es brauche deshalb klare Richtlinien. Dem widerspricht Gemeinderat Alec von Graffenried.
Wir verzichten auf pauschalierende Richtlinien, sondern wir versuchen Einzelfallgerechtigkeit anzuwenden, weil eben die Situation oft sehr individuell beurteilt werden müssen, haben wir lieber im Einzelfall, als dass wir über Richtlinien alles über den gleichen Leisten brechen möchten.
Dieselbe Haltung zeigte der Gemeinderat in seinem Bericht vom März 2025. Man sei überzeugt, dass das heutige System eine demokratische und rechtsstaatliche Kontrolle der Polizei zulasse, auch wenn die operativen Belange einzig durch die Polizei entschieden und verantwortet werden müssten. An der gestrigen Stadtratssitzung bedauerte von Graffenried dennoch, dass die Stadt seit 2006 keine Stadtpolizei mehr habe, sondern nur die Kantonspolizei. Der Stadtrat nimmt Kenntnis von diesem Begründungsbericht. Der Stadtrat genehmigte zudem einen Nachkredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken zuhanden des Amtes für Erwachsenen- und Kinderschutz. Dabei geht es um das Projekt CitySoftNet. Die Zeitung Der Bund berichtet darüber ausführlich. Der Nachkredit soll hauptsächlich Personalkosten und externe Dienstleistungen decken. Laut Gemeinderat sei er nicht vollumfänglich CitySoftNet geschuldet, sondern teilweise auch dem Fachkräftemangel. Zudem hätten Maßnahmen der eingesetzten Taskforce mehr Kosten verursacht. Der Kanton beabsichtigte, die Fallführung der Sozialdienste per 2029 zu vereinheitlichen. Das Millionenprojekt CitySoftNet würde damit wenige Jahre nach Einführung wieder hinfällig. Dies sorgte im Stadtrat für Kritik. Die Stadt Bern habe beim Kanton mehr Zeit gefordert, ehe die Umstellung verbindlich wird, hielt der Gemeinderat im Vorfeld fest. Gemäß aktuellem Stand muss die Stadt Bern bis spätestens 2031 auf das neue Fallführungssystem im Kanton Bern wechseln. CitySoftNet ist ein gemeinsames Projekt der Städte Bern, Basel und Zürich. Die Umstellung hatte ein überlastetes Personal und Nachkredite von inzwischen fast 10 Millionen Franken zufolge. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Samstag ist es bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad. Am Samstag ist es sonnig bei abwechselnder Bewölkung. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 Grad. Am Sonntag ist es sonnig bei blauem Himmel. Die Temperaturen steigen nachmittags bis auf 23 Grad. Die Wassertemperatur der Aare beträgt bei Marzili heute 19 Grad.
Rabe Info.
Der Stadtrat hat gestern die planungsrechtlichen sowie finanziellen Voraussetzungen genehmigt und dem Stimmvolk mit großer Mehrheit zur Annahme empfohlen. Damit sind die Weichen für die Realisierung des neu geplanten Quartiers auf dem Gaswerkareal gestellt. Die Überbauungspläne betreffen das Jugendkulturzentrum Gaskessel sowie die Anstatt direkt. Die Stadtratssitzung verfolgten sie gestern auf der Gästetribüne mit. Simon Keller berichtet.
Auf Fahrrädern und mit Musik trafen einige der Menschen von der Anstatt vor dem Rathaus ein. Kultivieren statt zementieren, Freiräume verteidigen, steht auf den Transparenten, mit denen sie vor dem Rathaus demonstrierten. Bereits im Vorfeld der Stadtratssitzung hatte die Anstatt ihre Teilnahme im Saal mitgeteilt. Mit dabei war auch der Verein des Jugendkulturzentrums Gaskessel. denn von den ersten Traktanten sind sie beide betroffen. Auf dem Gaswerk-Areal plante die Stadt Bern ein neues Quartier mit bis zu 500 Wohnungen. Diese sollten mehrheitlich preisgünstig sein. Begegnungszonen, Schulraum, Gewerbeflächen, Frei- und Grünräume sind Teil des neuen Quartiers. Über die Einzelheiten dieser drei Abstimmungsvorlagen hat der Berner Stadtrat gestern beraten. Konkret ging es um zwei Zonenpläne, die ZPP1 und die ZPP2, sowie die Regelung der Abgabe von Baufeldern im Baurecht. Ein Antrag der Kommission Planung, Verkehr und Stadtgrün berücksichtigte die Sicherstellung des Betriebs des Gaskessels. Kommissionssprecherin Nora Joos.
Bei der Ausarbeitung der Überbauungsordnungen und Projektwettbewerben hat der Gemeinderat einen reibungslosen Betrieb des Kessels sicherzustellen. Dabei ist der Abstand zwischen dem Kessel und den neuen Gebäuden, die Zu- und Wegfahrten und die Ausrichtung der mittleren Gasse, der Gasbahnpromenade mit dem Kessel abzusprechen.
Mit einer Mehrheit wurde der Antrag der PVS genehmigt. Überraschend war das nichts, denn der Gaskessel brachte sich früh in die Gespräche mit dem Gemeinderat ein. Dennoch war eine Erleichterung zu spüren. Nina Elmer, Vorstandsmitglied des Gaskessels.
Wir sind sehr zufrieden und auch erleichtert, dass dieser Antrag angenommen wurde. Er gibt uns mehr Sicherheit, dass auch unsere Bedürfnisse in die Planung einfließen und dass wir zusammen mit dem Gemeinderat daran arbeiten.
Eine engere Zusammenarbeit hätte sich auch die Anstatt gewünscht, erklärte Max, ein Bewohner.
Ich glaube, es ist jetzt nicht ein Ausgang, mit dem man zufrieden sein kann. Es ist ein Fakt, dass eben die Anstatt jetzt seit 7 Jahren im Gaswerk, im ehemaligen Gaswerkareal besteht und eben anschließt eine Tradition von Besetzungen auf diesem Areal und ja, eigentlich eine Geschichte weiter gesponnen wird und eine Facette dieser Stadt weiter mitgeprägt wird in einer für uns erheblichen Größenordnung. Und ich glaube halt, dass das von außen manchmal schwierig ist für Menschen, die sich jetzt weniger in subkulturellen Kontext bewegen, diese Größenordnung irgendwie einzuschätzen. Und das ist natürlich irgendwo bitter, so als, sag mal, normal oder irgendwie als Zwischennutzung eingestuft zu werden, weil ich glaube, dass den Status dieses Orts in der Stadt verkennt tatsächlich.
So sah das auch David Böhner, Fraktionssprecher der Alternativen Linken, der Partei der Arbeit und von Tier im Fokus. Zwar schätze der Politiker das Ernstnehmen der Bedenken des Jugend- und Kulturzentrums Gaskessel und den Bau von kostengünstigem Wohnraum, aber
andere Bedürfnisse der heutigen NutzerInnen des Areals wurden bei der bisherigen Planung leider weniger berücksichtigt. Im südlichen Teil des Geländes, der in der Abstimmungsbotschaft als Sektor 1.5 bezeichnet wird, befindet sich seit über 7 Jahren das Projekt Anstatt. Rund 50 bis 60 Menschen nutzen dieses Biotop als Wohnort und fördern die vielfältige Biodiversität in dem Gebiet.
Bei der Anstatt handle es sich um weit mehr als günstigen Wohnraum. Es sei ein unkommerzieller, soziokultureller Ort. Die Anstatt präge die Stadt seit Jahren mit, so Böhner. Der Antrag der Alternativen Linken, der Partei der Arbeit und von Tier im Fokus sieht den Verzicht eines Drittels der Nutzungsfläche auf dem südlich gelegenen Teil der Überbauung vor. Dies, weil sich dieser Sektor durch eine hohe Biodiversität mit vielen gefährdeten Pflanzen und Tierarten auszeichne. Der Antrag fand im Rat aber keine Mehrheit. Die Ermöglichung einer langfristigen Nutzung des Kollektivs ist voraussichtlich vom Tisch. Die Zwischennutzung solle jedoch bis zum Baustart erhalten bleiben. Einen entsprechenden Antrag der Kommission für Ressourcen, Wirtschaft, Sicherheit und Umwelt unterstützte die Mehrheit der Ratsmitglieder. Außerdem forderte die linke Mehrheit den Gemeinderat auf, eine teilweise Weiterführung der Wohnform der Anstatt zumindest zu prüfen. Trotz Enttäuschung und Bedenken für die geplante Überbauung zeigte sich Max, Bewohner der Anstatt, offen.
Also der jetzige Überbauungsplan, das ist ja auch ein Bestandteil unserer Kritik ist sehr schwammig. Das wird man sehen, wie sich das konkretisiert und inwiefern eine Koexistenz der Anstalt mit gemeinnützigen Bauträgerschaften in Betracht käme. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Von bürgerlicher Seite wird es als unrealistisch eingestuft. Ich würde mich freuen, das Gegenteil zu beweisen. Gerade auch irgendwie, um dieses Experiment weiterzuführen und die Sichtbarkeit an zentraler Stelle beizubehalten. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt, den die Anstalt machen kann, dass es sichtbar ist im Stadtbild und dass da sichtbare Alternativen zum sonstigen gesellschaftlichen Leben vorgelebt werden.
Für den Gaskessel ist die Ausgangslage klarer, doch auch hier wünscht sich der Verein weiterhin eine klare Miteinbeziehung.
Wir wünschen uns, dass wir weiterhin zusammenarbeiten und dass wir unsere Anliegen nicht nur so stiefmütterlich behandelt werden, sondern dass es auch gesehen wird, dass diese essentiell sind, damit der Gaskessel weiterhin so bestehen kann. Immer wenn es ums Gaswerkareal geht, es auch um den Gaskessel geht und darum auch immer uns mit einbezogen werden muss und uns gefragt wird nach unserer Meinung.
Voraussichtlich Ende November liegen die Vorlagen dem Stadtberner Stimmvolk zur Abstimmung vor.
Rabe Info.
Es war in diesem Jahr der 20., der 21. und der 22. Feminizid. Am Mittwoch informierte die Polizei des Kantons Neuenburg, nach ersten Erkenntnissen hat ein Mann seine Ex-Frau und seine beiden Töchter getötet. Mit 22 Fällen ist die Zahl der Feminizide in der Schweiz auf ein Rekordhoch gestiegen. Blerte Berisha ist Co-Geschäftsleiterin der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein, DAO. Darunter vereinigt sind alle Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein sowie Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder. Die DAO koordiniert deren Zusammenarbeit und setzt sich auf nationaler Ebene für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder ein. Simon Keller hat mit Blerte Berisha gesprochen und wollte von ihr wissen, welche Gründe sie in der Zahl der Fälle sehe.
Wir leben in einer patriarchalen Welt mit wirklich persistenten Strukturen, die häusliche Gewalt begünstigt und toleriert und dass es dann auch so weit gehen kann bis zu einem Feminizid. Häufig werden Drohungen oder Gewaltvorgeschichten unterschätzt und trotz Schutz- und Interventionsmechanismen ist es oft zu spät oder nicht konsequent genug, die Umsetzung oder das Erkennen von der Gewaltgeschichte. Geschlechterrollen und Machtungleichgewichte, all das trägt auch dazu bei, dass Feminizide leider einen Platz haben in unserer Gesellschaft und die Basis bilden wir alle, die gesamte Gesellschaft. Sexistische Sprüche werden toleriert, Kontrollverhalten wird als Mittel eingesetzt und auch toleriert in dem Sinn und all das, das ist die Basis und ein Feminizid ist die Spitze dieses gesamten Gewaltsystems, dieser gesamten patriarchalen Gewaltstruktur, in der wir uns befinden.
Sie sind Co-Geschäftsleitung der Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein, Zuhören und Handeln, das machen die Frauenhäuser. Wie nehmen Sie die Situation derzeit auch in Frauenhäusern wahr?
Wir haben in dem Sinne nicht aktuelle Zahlen, also in Echtzeit. Wir haben aber Zahlen vom letzten Jahr und von den Jahren davor. Wir wissen, die Häuser sind regelmäßig voll belegt. Die Auslastung ist konsequent hoch. Und das ist nicht neu für die Frauenhäuser. Und die Frauenhäuser sagen seit Jahren, es braucht mehr Schutzplätze. Kantonale Behörden müssen diese Verantwortung nehmen und umsetzen. Und Mitarbeitende arbeiten unter großem Druck. Ein Frauenhaus ist eine Kriseninterventionsstelle. Es braucht akut unmittelbar Schutz und dieser muss gewährleistet werden. In der Schweiz ist auch das Angebot und auch die Finanzierung variiert sehr stark je nach Kanton und dadurch entstehen Ungleichheiten im Zugang zu Schutz. Es gibt natürlich gewisse positive Entwicklungen. Es gab auch eine Studie, die von der SODK lanciert wurde, zu Not- und Schutzunterkünften in der Schweiz. Und da wird die Sichtbarkeit viel deutlicher von dem Ist-Zustand und eben auch von dem, wohin wir hingehen sollten. Der Europarat empfiehlt im Rahmen der Istanbul-Konvention ein Familienzimmer pro 10.000 EinwohnerInnen. Aus unseren DAO-Zahlen haben wir zurzeit 0,26 Familienzimmer für 10.000 EinwohnerInnen, was ein Defizit von rund 74% bedeutet.
Der Bundesrat hat im Juni dringliche Maßnahmen beschlossen. Darunter gehört auch die Schaffung von mehr Plätzen in Notunterkünften sowie eine verstärkte Prävention. Da kommen wir nachher noch kurz drauf. Im November soll auch eine mehrjährige nationale Präventionskampagne starten. Es werden dafür jährlich auch 1,5 Millionen Franken gesprochen. Ist das Thema beim Bund und bei den Kantonen angekommen?
Ich denke, das Thema ist ganz klar angekommen beim Bund. Und ich hoffe auch sehr fest, dass sie auch bei den Kantonen ankommt, weil die Umsetzung der Maßnahmen, die führen die Kantone aus und auch die Anzahl Schutzplätze, das müssen die Kantone zur Verfügung stellen. Die Dringlichkeit wird anerkannt. Aber es fehlt an Taten, kann man so sagen. Und die Präventionskampagne, die ist sehr wichtig. Und es ist trotzdem keine Primärprävention, die wir uns auch wünschen würden. Die Kantone sind auch zuständig für die Finanzierung der Schutzplätze. Für das braucht es konkrete Maßnahmen und einen politischen Willen. Und da sind natürlich alle PolitikerInnen gefordert, zu handeln.
Wie muss Prävention konkret geschehen?
Prävention ist zentral, ist auch ein zentraler großer Pfeiler in der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Es braucht eine frühzeitige Bildung, Sensibilisierung bereits in den Schulen anzusetzen, und zwar zu Themen wie grundsätzlich Gleichstellung, Konfliktbewältigung, Machtdynamiken. Es braucht einen Ansatz, der flächendeckend in allen Schulen und im ganz frühkindlichen Bereich geschieht. Ebenso braucht es Arbeit mit Männern und den Tätern, Programme, die verpflichtend sind und Verantwortung einfordern für ein gewaltfreies Verhalten, wenn man so sagen kann. Die ganze gesamte Gesellschaft muss sensibilisiert werden, ebenso wie Medien. Es braucht eine klare Kommunikation. Feminizide sind keine Beziehungsdramen. Das darf jetzt einfach nicht noch einmal so geschrieben werden. Und trotzdem wird es leider noch gemacht. Es ist eine extreme Form von Gewalt. Es ist eine Ermordung aufgrund von einem Geschlecht. Und zwar von dem Geschlecht, der als Frau zugeordnet wird. Und das darf nicht anders benannt werden, sonst verschleiert es das Problem. Es braucht auch Schulungen bei Justiz, beim medizinischen Personal, bei Polizei, und zwar verbindliche, obligatorische Schulungen. Es braucht fundiertes Wissen, um Warnsignale frühzeitig zu erkennen und somit auch konsequent zu handeln.
Was wünschen Sie sich oder was erwarten Sie von Behörden, von Politik oder auch der Gesamtgesellschaft?
Also von der Gesamtgesellschaft erwarte ich einen Aufschrei. Und ich denke, sehr viele Menschen sind emotional, persönlich berührt, weil es ist einfach schrecklich und erschütternd, was geschieht. Und wir von den feministischen Organisationen und NGOs, wir wissen das schon lange. Das sind keine Einzelfälle. Es hat eine Struktur dahinter, Machtsystem dahinter. Und dann von Behörden oder von der Politik wünsche ich mir ganz einfach, dass mehr Geld gesprochen wird, weil da Fachpersonen, die wissen, was zu tun ist, und sagen eigentlich auch schon lange das Gleiche. Und es braucht einen politischen Willen, es braucht Priorisierung, es braucht eine klare Finanzierung und Erhöhung der Finanzen. Also es ist ein strukturelles Problem und da braucht es auch strukturelle Lösungen.
Das war Blerte Berisha, die Co-Geschäftsleiterin der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 22. August. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Simon Keller und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.